Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Ich bin nicht sehr frei, wenn ich frei habe, lautet ein Satz, den ich mir in Valentin Gröbners neuem Buch, das heute erscheint, unterstrichen habe. Eine ziemlich pessimistische Diagnose pünktlich zur Reisezeit. Ferienmüde ist auch der Titel dieses Essays des österreichischen Historikers und er wirft darin einen genauen und ziemlich entlarvenden Blick auf die modernen Auswüchse des Fernwehs, das in Corona-Zeiten ja eh keinen richtigen Auslauf hat. Valentin Gröbner lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern und dort bin ich jetzt mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Gröbner.
Guten Morgen.
So ein Buch, daran arbeitet ein Wissenschaftler ja längere Zeit, aber ihr ist quasi auf den Punkt genau richtig erschienen. Sie steigen auch direkt mit Corona ein. Das Virus, das dem konstanten Wachstum im Tourismus erstmal ein Ende gesetzt hat. Wie haben Sie das denn hingekriegt, da so eine Punktlandung hinzulegen?
Durch Zufall. Der Großteil des Buches war fertig, als der Virus kam. Und ich habe eine Einleitung und einen Schluss geschrieben. Und plötzlich hat das alles auf eine etwas unheimliche Art und Weise sehr genau gepasst.
Jetzt sind ja viele von uns, gerade die Jüngeren, höre ich immer wieder, die so gewöhnt sind, ständig um die Welt zu reisen, eigentlich eher irritiert und enttäuscht, wenn das Reisen mal eben nicht so selbstverständlich ist. Sie dagegen sind ferienmüde, so heißt auch Ihr Essay. Woher kommt diese Müdigkeit bei Ihnen?
Ferien hat sich in eine Art von Pflicht verwandelt, in eine Paarpflicht, in eine Familienpflicht. Die Zahl der Reisenden hat sich in den letzten 60 Jahren ungefähr ver-70-facht. Das ist eine unglaubliche Boombranche. Und das ist auf das große Entkommen nicht ohne Folgen geblieben. Überall, wo wir hinfahren, sind schon ganz viele andere, die im Zweifelsfall so sind wie ich. Weiß, wohlhabend und neugierig auf das Neue.
Aber dieses Versprechen, das funktioniert ja scheinbar immer noch als Ware, dass man den Leuten weismacht, wir fahren irgendwo zu Hunderttausenden hin und man glaubt, man ist der Erste, der diesen Strand sieht. Warum funktioniert das?
Weil das eine unglaublich smarte Dienstleistungsindustrie ist. Tourismus ist die touristische Verwertung des Überdrusses an der Industrialisierung seit 150 Jahren. Und es beruht natürlich auf Arbeit und ökonomischen Unterschieden. Tourismus hat mit Freiheit gar nichts zu tun, sondern beruht auf extremen Unterschieden im Wohlstand zwischen unterschiedlichen Nationen, zwischen unterschiedlichen Ländern.
Sie sagen ja, schreiben in dem Buch, an Urlaub muss man immer ein bisschen glauben. Das ist der erste Satz in Ihrem Kapitel, ich bin doch kein Tourist. Was ist das für ein Glaube? Was ist die Grundidee dieser, ist das die Verwandlung, die wir ja auch im religiösen Glauben haben?
Vielleicht hat der Tourismus einfach die Nachfolge der Pilgerreisen des Mittelalters angetreten. Das wäre eine schöne Idee. Ich denke, dass wir im Wesentlichen Urlaub machen, wir glauben, dass wir etwas verändern, indem wir nach Sri Lanka oder nach Thailand fliegen. Aber in Wirklichkeit machen wir das ja, um so weitermachen zu können wie bisher. Und das war die Idee des Buches. Was passiert eigentlich, wenn man keine Lust mehr hat? Urlaub ist ein sehr altes Wort, das heißt ursprünglich Entlassung aus der Pflicht. Und diese 2x3 Wochen im Jahr haben sich ja selbst in eine soziale, in eine ökonomische Pflicht verwandelt für wohlhabende westliche Länder. Was passiert, wenn man darüber nachdenkt, wo das eigentlich alles herkommt und wie es genau aussieht? Weil die Reiseteile in den großen Tageszeitungen, das sind Märchenstunden. Da wird von unberührten Inseln gesprochen, als ob man der Einzige wäre, der dorthin fährt. Die Zeitung hat aber ein paar hunderttausend Auflage und dann fahren dort alle hin. So viel Platz wird auf der Insel nicht sein. Das heißt, darum ging es mir, diese Art von, aus historischer Sicht, aus der Sicht, ich bin ja selber dauernd unterwegs, aus der Sicht eines Reisenden, das nochmal durchzudenken.
Und Sie gehen ja, Sie sind ja Historiker und Sie gehen natürlich auch zurück in die Geschichte. Mit Entdeckern wandern wir da durch Ihr Buch mit Vasco da Gama zum Beispiel. Und Sie zeigen auch, dass das von Anfang an, das Reisen auch immer was mit Zeitreisen zu tun hatte. Man wollte die Schönheiten der Vergangenheit sehen, aber das ist ja eigentlich immer schon nur eine Fantasie, nicht?
Ja, aber Reisen vor der Industrialisierung, vor dem Dampfschiff und der Eisenbahn, ist Reisen unglaublich teuer und es braucht sehr viel Zeit. Das heißt, es waren nur relativ wenig Leute unterwegs, freiwillig ohnehin. Das verändert sich dann mit der Umkrempelung der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und auf diesen Spuren sind wir unterwegs. Wir sind in einem ganz spezifischen Beschleunigungsmodus, der verglichen mit dem Geld, das wir verdienen, Reisen sehr, sehr viel günstiger gemacht hat. Auch von dieser Hinsicht, auch in dieser Hinsicht ist natürlich Reisen eine Art von ökonomische Erlaubnis, die mit uns selber, unseren eigenen Wünschen gar nicht so viel zu tun hat.
Und wir vergessen ja auch, dass vieles, was wir heute ganz toll finden, früher gar nicht so gut angesehen war. Ich fand sehr schön, was Sie über die Strände schreiben, dass das früher ganz bedrohliche Orte waren, die man eigentlich als normal tickender Mensch eher gemieden hat, weil dort eben Piraten aufgelauert haben und das überhaupt irgendwie ein bisschen unheimlich war. Und heute träumen ja alle das ganze Jahr über vom Strand. Wie kommen solche Kipp-Effekte?
Der Strand, der vorher mit Müll und Malaria assoziiert wird, wird erst dadurch, dass es die Fabrikdisziplin gibt, dass es die große Einsperrung der Körper in den Büros und in den Fabrikhallen gibt, zum verlockenden Ort von Körperlichkeit. Strände vorher haben eine ganz andere Geschichte. Ein Strand ist so eine Art Rampe und ein gefährlicher Ort. Das verändert sich dann im Lauf des 19. und vor allem dann im 20. Jahrhundert. Das ist vielleicht auch das Privileg des Historikers. Man setzt eine andere Brille auf und schaut sich das vermeintlich Selbstverständliche an. Und plötzlich ist es gar nicht mehr selbstverständlich. Und man kann sich selber fragen, wo kommt dieser selbstgemachte Ferienfilm eigentlich her? Bin das wirklich ich? Oder sind das einfach soziale Spielregeln, in denen ich drinstecke?
Wie war das für Sie? Man hat ja jetzt doch mal in den letzten Wochen und Monaten ganz andere Bilder von Orten gesehen, die einem in den letzten Jahrzehnten fast immer gleich erschienen. Überfüllte Strände oder Venedig überfüllt. Sie leben ja auch an Orten, die eigentlich von Touristen viel frequentiert werden. Luzern zum Beispiel ist ja auch so wirklich ein Hotspot für romantiksüchtige Touristen. Wie hat es auf Sie gewirkt, dass da plötzlich mal zu sehen war, wie so eine Stadt eigentlich aussieht?
Für Luzern, das im Normalfall 5,5 Millionen Besucher pro Jahr hat, war das eher unheimlich, weil plötzlich sah das die vermeintlich pittoreske Altstadt eigentlich wie so eine Art von Kulisse ihrer selber aus. Ohne Touristen funktionieren Touristenorte nicht. In Venedig war ich nicht, da wäre ich gern hingegangen, aber ich durfte ja nicht. Das eigenartige, abziehbildhafte der Touristenorte wurde plötzlich sehr sichtbar, schien mir. Und auch die Fragilität der Branche. Fremdenverkehr ist für uns etwas Selbstverständliches, aber historisch ist das gar nicht so, denn der Fremdenverkehr hat seit seiner Erfindung, ist das eine Boom- und Bust-Branche mit steilen Aufstiegen und ebenso spektakulären Abstürzen, wenn es nicht mehr geht. Das heißt, so einen Absturz haben wir jetzt gerade wieder erlebt. Und jetzt geht es wieder los.
Denken Sie denn, es geht jetzt wieder so 100% los oder haben wir doch irgendwas gelernt? Was könnte denn die Lektion sein jetzt aus diesen ungewohnten Einsichten und Bildern?
Ja, aber wer ist denn wir? Für Bewohner Sri Lankas haben die westlichen Touristen, die dorthin kommen, immer ganz anders ausgesehen. Deswegen lasse ich einen singalesischen Journalisten in dem Buch zu Wort kommen. Ich glaube, dass das Nachdenken über das Verhältnis von Arbeit und eine gute Zeit haben etwas ist, was mich individuell immer umtreibt. Was will ich eigentlich? Was für eine Art von Regime der Wünsche habe ich? Und welche Art von Zeit nutze ich wofür? Und mein Überdruss am Reisen hat schon angefangen, lang bevor der Virus aufgetaucht ist. Da wurden auch die ersten Kapitel dieses Buches geschrieben, nämlich im letzten Jahr. Und der Überdruss vom Reisen kam natürlich vom zu viel unterwegs sein. Ich hatte keine Lust mehr und habe mich gefragt, warum habe ich keine Lust mehr?
Das sollte man ja eh tun. Und was ziehen Sie jetzt dieses Jahr daraus für Konsequenzen? Bleiben Sie daheim? Da in Luzern ist ja eh schön. Die anderen fahren dahin. Können Sie auch dort bleiben?
Auch in Luzern ist es, wenn es regnet, auch nur mäßig interessant, einfach weil es regnet, wie immer in den Alpen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich verschlampe es.
Ich finde, dass aus dem eigenen Pläne machen müssen, aussteigen, eine ganz interessante Erfahrung. Und die Berge sind ja sowieso da. Ein Fahrrad habe ich auch. Meine Tochter will ins Freibad. Wir kriegen das schon hin.
Keine Pläne machen ist auch mal sehr erholsam. Das stimmt. Und weil man kann ja auch Valentin Gröbners Buch lesen dabei. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gröbner.
Danke Ihnen. Schönen Sommer.
Ja, Ihnen auch. Und das kleine Buch, über das wir gesprochen haben, das erscheint heute unter dem Titel Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Erschienen ist es bei Konstanz University Press und es kostet 18 Euro.
Sommerbücher.
Mein Name ist Dirk Fuhrig, ich bin Autor, Kritiker und Redakteur bei der Lesart und ich interessiere mich besonders für Literatur aus Frankreich, aus Spanien und Lateinamerika. Ich stelle für diesen Sommer ein Kochbuch vor, genauer ein kleines Wörterbuch der Kochkünste und zwar von Alexandre Dumas. Ich empfehle das Buch wegen der herrlichen Gerichte, die darin beschrieben werden. Wildschwein im Schmortopf. Viele Fischgerichte sind dabei, Meeresfrüchte wie Dorade oder Tomatensuppe mit Garnelenschwänzen, Scholle in normannischer Soße oder Hummer à l'Américaine, also auf amerikanische Art. Aber auch auf das richtige Mahlen und Brühen des Kaffees hat der literarische Feinschmecker Wert gelegt und das Wasser läuft einem schnell im Mund zusammen bei der Lektüre. Es gibt herrliche, oft literarische Formulierungen und sehr kluge, ganz fachkundige Beschreibungen. Ein besonders starker Satz, da kommen wir von den französischen Köstlichkeiten zu den aus unserer Sicht heimischen Deftigkeiten. Es heißt nämlich, Sauerkraut ist ein typisches Gericht der Deutschen, die ganz verrückt danach sind. So schwebt man in Deutschland in Lebensgefahren, wenn man nicht verkündet, dass Sauerkraut eine göttliche Speise sei. Man kann dieses Buch eigentlich überall lesen und überall mit hinnehmen. Es ist nämlich im Gegensatz zu Kochbüchern sonst ziemlich klein, schmal, sehr handlich. Ja, im Schatten einer Kokospalme, einer köstlichen, wäre das natürlich am besten. Aber vielleicht auch beim abstandsgerechten Anstehen vor dem Marktstand, wenn man schnell nochmal nachliest, auf was man beim fachgerechten Überbacken einer Auster mit geriebenem Käse beachten muss. Viele Leute haben ja jetzt durch Corona, als die Restaurants geschlossen waren, angefangen, wieder mehr zu Hause zu kochen. Mit diesem Büchlein kann man seine vielleicht ja erwachten Kochlüste weiter ausbauen und seine Kochkünste verfeinern. Auch was das Drumherum des Essens angeht übrigens, denn so lautet der Untertitel des Bändchens, mit manierlicher Etikette und angemessener Konversation schmeckt das Diner gleich doppelt so gut.
Mein Kollege Dirk Fuhrig empfiehlt also ein Buch von Alexandre Dumas, das kleine Wörterbuch der Kochkünste, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin für 18 Euro. Nabokovs Werk war eines seiner Lebensthemen, aber auch Borges und Joyce beschäftigten den Autor, Übersetzer und Journalisten Dieter E. Zimmer sein ganzes gelehrtes Leben hindurch. Jetzt wurde bekannt, dass er schon am 19. Juni im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Wolfgang Schneider erinnert an einen immer Suchenden.
Unermüdlich und mit geradezu unerbittlicher Neugier forschte Dieter E. Zimmer über Themen wie Linguistik, Biologie und Psychologie und schrieb darüber in einer so bemerkenswert klaren und eleganten Sprache, wie sie in der Fachliteratur selten zu finden ist. Diese Fähigkeit bescherte dem langjährigen Literaturkritiker der Zeit seine zweite Karriere als Wissenschaftsvermittler. 1934 in Berlin geboren, hatte Zimmer nach einer Kriegskindheit Germanistik und Anglistik studiert. Die Auseinandersetzung mit Sprache wurde für ihn zum Lebensthema. Immer wieder nahm Zimmer auch Stellung in aktuellen Debatten, etwa zum Streitthema des starken englischen Spracheinflusses.
Ich glaube also, dass die Sprache durch den Import von Fremdsprachigem bereichert wird, dass sie gewinnt und das möchte ich nicht missen. Das Deutsche ist nie ein reines Deutsch gewesen, sowas wie reines Deutsch hat es noch niemals gegeben.
Zimmer wäre aber nicht Zimmer gewesen, wenn er solche Auffassungen nicht wiederum differenziert hätte. Denn ganz unproblematisch fand er die Anglifizierung und Globalisierung des Deutschen durchaus nicht.
Die wirkliche Alarmglocke, die geht bei mir an, wenn die Importe aus anderen Sprachen eingreifen und verunsichern das Deutsche als System, also die Wort- und die Satzgrammatik des Deutschen. Diese ganzen Renovierungen im Wortschatz, das ist etwas relativ Oberflächliches. Ernst wird die Sache, wenn nicht mehr feststeht, welches eigentlich die Spielregeln sind, die im Deutschen gelten sollen.
Sein eigenes, sehr subtiles Sprachgefühl bewies Dieter E. Zimmer in seinen Übersetzungen aus dem Englischen. Die Dubliner von James Joyce waren darunter. Und natürlich Romane Wladimir Nabokovs. Er war Zimmers Lebensautor. Gleich in seinem ersten Jahr bei der Zeit, 1959, konnte er die deutsche Erstausgabe von Lolita besprechen. Später gab er Nabokovs gesammelte Werke in einer so schönen wie akribischen deutschen Edition heraus. Er rühmte Nabokov als Feind alles Allgemeinen und aller Gemeinplätze. Der streitfreudige Schriftsteller wurde ihm zum Leitbild intellektueller Unbestechlichkeit, denn Zimmer legte sich selbst gern mit dem Zeitgeist an. Er attackierte insbesondere die Gemeinplätze der auch im Kulturbetrieb lange tonangebenden Psychoanalyse. Sein Buch Tiefenschwindel war und ist die furioseste Auseinandersetzung mit der Freudschen Originallehre, die je von einem Skeptiker geschrieben wurde. Früh begeisterte sich Zimmer für Computer und die, wie einer seiner Buchtitel lautete, Elektrifizierung der Sprache. Dass das Internet als gigantisches Archiv und basisdemokratische Informationsmaschine Bibliotheken und Journalisten überflüssig machen würde, wie mancher glaubte oder vielleicht auch hoffte, diese Vision sah Zimmer bereits in einem Interview aus dem Jahr 2000 mit Skepsis.
Gegen diese Vision spricht erstens die Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit der digitalen Informationen im Netz. Man weiß nie, was man wiederfindet und ob man etwas wiederfindet und in welcher Gestalt man es wiederfindet. Es muss Fachleute geben, die in dieser Menge Bescheid wissen und die wissen, wo man was herbekommen kann.
Dieter E. Zimmers Scharfsinn und sein Erkenntnishunger weit über übliche Fach- und Ressortgrenzen hinaus, seine Verbindung von Literatur und Wissenschaft, die nicht nur Literaturwissenschaft bedeutet, sie werden uns fehlen.
Wolfgang Schneider erinnerte an Dieter E. Zimmer, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Sprache von Lenz ist so bildgewaltig, ist so poetisch und fantasievoll, und wie er es mit dieser Sprache schafft, eine Geschichte zu schreiben, die mir das Leiden von Krieg auf eine völlig neue Art und Weise geschenkt hat.
Sagt Christian Schwocho über Deutschstunde. 2019 verfilmte der Regisseur den Siegfried-Lenz-Roman. Morgen Abend wird der Film in Rudolstadt gezeigt. Erzählt wird die Geschichte von Siggi. Der junge Mann erinnert sich, wie sein Vater, ein pflichtbewusster Nazi, seinem ehemaligen Freund, dem expressionistischen Maler Nansen, das Malverbot überbringt.
Und hier erzählt jemand auf eine so subtile Art, wie Psychologien wirken, wie Beziehungen, Freundschaften, Familien an diesem Gift des Faschismus zerbrechen.
Der Film Deutschstunde wird morgen Abend um 21.30 Uhr im Freiluftkino Rudolstadt gezeigt. Der Deutsche Buchpreis zeichnet seit 2005 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Die Idee war, Literatur aus Deutschland über die Ländergrenzen hinweg besser bekannt zu machen. In einer Longlist werden 20 der durch die Verlage eingereichten Bücher vorgestellt. Bis die endgültige Entscheidung fällt, hat die Jury noch viel zu tun. Sie kuratiert eine Shortlist mit 6 Titeln, bevor der Sieger, die Siegerin aufs Treppchen darf. Alle Entwicklungen bis zur Preisverleihung kann man auf dem Blog des Buchpreises verfolgen. Aktuell stellt sich die diesjährige Jury vor. Auf deutscher-buchpreis-blog.de.
Wenn meine Bücher eine Bedeutung haben sollten, dann liegt sie darin, dass sie versuchen, die Würde des Menschen, seine Freiheit und seine Vielfalt zu verteidigen.
Ferdinand von Schirach hat 20 Jahre lang als Strafverteidiger gearbeitet. Die Abgründe und die Ambivalenzen des Menschen sind bis heute seine Themen. Die ZDF-Dokumentation Ferdinand von Schirach, die Würde des Menschen, hat den scheuen Schriftsteller ein Jahr lang begleitet. Zu finden ist der Film in der ZDF-Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vom Reisen erzählen ja viele bunte Bilderbücher, aber das, was wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, das berichtet von einer ganz echten und ganz besonderen Reise eines kleinen gelben Kanarienvogels, der vom Harz bis in die neue Welt gelangt ist. Gestaltet haben dieses Buch Dieter Böge und Elsa Klever und für uns gelesen und angeschaut hat es Silvia Schwab, mit der ich in Frankfurt verbunden bin. Frau Schwab, dieses Buch, das hat ja erstmal einen ziemlich seltsam wirkenden Titel, 189 oder 189. Was bedeutet das denn, diese Zahlenreihe?
Ja, stimmt, der ist schon ungewöhnlich. Und er könnte ja auch Schlimmes bedeuten, denn wir wissen ja, wo Lebewesen nummeriert werden, wo sie zur Ziffer degradiert werden. Da muss man sich ja eigentlich Sorgen um zu machen. Aber das ist hier ganz anders. Dieter Böges Geschichte von dem Kanarienvogel mit der Nummer 189 beginnt gut und endet gut. 189 Kanarienvögel trägt nämlich ein Vogelhändler in kleinen Käfigen auf dem Rücken. Und unser Kanarienvogel ist der letzte, den er kauft, nämlich die 189.
Und was erlebt die 189 dann in diesem Buch?
Ja, die Geschichte beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts im Harz. Ein kleiner gelber Kanarienvogel lebt behütet bei seiner Familie. Seine Aufgabe ist es, die im Bergbau arbeitenden Männer zu warnen, wenn die Luft im Stollen zu dünn wird. Dann hört er nämlich auf zu singen. Eines Tages wird der Kanarienvogel an einen Vogelhändler verkauft, der mit insgesamt 189 Kanarienvögeln dann zu Fuß, auf dem Rücken mit den Vögeln, dann mit dem Pferdewagen, mit dem Zug und schließlich mit dem Schiff ist, unterwegs nach New York, um dort die Vögel an eine Zuhandlung zu verkaufen. Und das Happy End, das wird jetzt nicht verraten.
Aber die Geschichte hat also einen tatsächlichen historischen Hintergrund, denn diese Harzer Roller, die gibt's und gab's ja tatsächlich.
Ja, und das ist auch das ganz Besondere. Es ist eine also nicht nur eine realistische Geschichte, es ist eine wahre oder historische Geschichte. So oder ähnlich haben allein im Jahr 1882 120.000 Kanarienvögel die Reise aus Deutschland nach New York angetreten. Also ich wusste davon nichts. Das war für mich etwas vollkommen Neues. Der Autor erzählt diese Geschichte, ich zitiere, so kurz wie möglich, in einem ganz ruhigen, in einem sachlichen Ton, manchmal mit einem leisen Augenzwinkern. Und im Nachwort erfährt der Leser dann auch noch ganz viele zusätzliche historische Details über die Herkunft der Kanarienvögel, über ihre Zucht in Klöstern im Mittelalter, dann über ihren Gesang, ihre Beliebtheit beim Adel, bei den Bürgern und natürlich eben auch bei den Bergleuten. Und das alles ist hochinteressant und sehr gut verständlich aufbereitet.
Und wie sieht das Ganze aus? Denn das ist ja ein Bilderbuch. Wie erzählen Dieter Böge und Elsa Klever bildlich gesehen jetzt diese Geschichte?
Ja, also da finde ich schon diesen ganz besonderen Zauber dieses Bilderbuches machen die Bilder aus. Sie sind ungeheuer lebendig. Sie erinnern manchmal an Wimmelbilderbücher, dann wieder an naive Bilder von zum Beispiel Henri Rousseau. Sie leuchten, sie haben ganz kräftige, bunte Farben und sind wirbelig aufgebaut und trotzdem wirken sie warm, ruhig und positiv. Also es ist ein abgeschmacktes Wort, aber ich muss es trotzdem sagen, sie sind einfach wunderschön. Die Illustratorin Elsa Klever hat sich da sehr liebevoll und kreativ auf diese Geschichte des kleinen Kanarienvogels eingelassen.
Aber eigentlich ist das ja eher eine ernste oder fast schon traurige Reisegeschichte, die Dieter Böge da erzählt. Aber so wie Sie das jetzt schildern, klingt das eigentlich ganz luftig und leicht, oder?
Ja, genau so ist es. Also es ist das, vielleicht gerade diese Mischung ist das Besondere an diesem Buch. Also einerseits dieser eher sachlich-lakonische Titel, auch die eher einfache, ruhige Sprache und dann diese ganz üppige Illustration. Also die Bilder von Wald und Meer und Vögeln und Tieren sind unglaublich expressiv, fantasievoll, haben eine riesige Strahlkraft. Und man erlebt übrigens auch als Erwachsener die Reise dieses kleinen, zarten Vogels sehr fasziniert und wie beschwingt und legt das Buch dann ganz beglückt aus der Hand. Und übrigens auch darum, weil der kleine Vogel am Schluss nicht mehr nur eine Nummer hat, sondern auch einen Namen bekommt. Also eine große Freude für die ganze Familie, also für Kinder jeden Alters.
Silvia Schwab über das Bilderbuch 189 von Dieter Böge und Elsa Klever. Erschienen ist es im Aladin Verlag. 48 Seiten hat es und es kostet 17 Euro. Zwei Männer halten einen Dritten am Pullover fest und der beugt sich erschreckend weit aus dem Fenster, um die marode Klimaanlage zu reparieren. Ein anderer steht auf einer Leiter, die an einen Baum gelehnt ist, den er gerade selbst zersägt. Das Buch Idiotensicher zeigt Bilder, bei denen man sich wirklich an den Kopf greift, laut lachen muss oder es einem auch mal kalt über den Rücken läuft, etwa wenn die Elektrik mit Füßen im Wasser repariert wird. Zusammengestellt hat dieses wirklich sehr lustige Buch Marisa Boot. Sie ist Lektorin beim Dumont Verlag in Köln und dort bin ich jetzt auch mit ihr verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Boots.
Hallo, Frau Gerg.
Wie sind Sie denn auf diese Bilder gestoßen? Was war da das Erste, was quasi den Auslöser gegeben hat?
Ja, das Erste war, dass ich mal einen Artikel darüber gelesen habe, wieso die Evolution nicht dafür gesorgt hat, dass wir uns nicht lebensgefährlich verhalten. Also eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass im Laufe der Jahrtausende Menschheitsgeschichte irgendwann dieses lebensgefährlich unvernünftige, extrem dämliche Verhalten ausstirbt. Aber dem ist nicht so. Und das fand ich spannend und habe dann weiter recherchiert, bin auf den Darwin Award gestoßen. Das ist ein Preis, der ja eine Negativauszeichnung eigentlich für Menschen, die sich durch extrem dämliches Verhalten selber aus dem Leben schießen und damit, bös gesagt, den Genpool von diesem dämlichen Verhalten halt befreien. Und wenn man das dann im Internet sucht, dann findet man diese Bilder, die einen nur an den Kopf greifen lassen, so wie Sie es gesagt haben. Ja, genau.
Wissen Sie noch, was so die ersten Bilder waren, die Sie gefunden hatten?
Tatsächlich das mit dem Mann, der auf dem Baum steht und den Baum selber absägt.
Das ist auch wirklich zu lustig.
Das ist so ganz klassisch. Ja, das ist nicht umsonst ein Sprichwort geworden. Und der hat es halt wirklich umgesetzt. Und es sieht auch so aus, als würde er da im nächsten Moment dann umfallen.
Aber sehr lustig fanden wir hier alle auch ein Bild, wo ein Mann hinter einem Zaun steht und da ist offenbar irgendeine Überschwemmung passiert und es ist ein durchlässiger Zaun und er schöpft aber das Wasser von der einen Seite auf die andere. Also man kann das aber gar nicht so gut beschreiben, merke ich gerade. Was ist eigentlich der, warum denken Sie, können Sie das besser, diese Bilder beschreiben? Warum ist es so schwer, diese Komik da in Sprache zu übersetzen?
Ja, das sind natürlich alles Momentaufnahmen, die durch das Bild wirken. Also erzählt sind die, glaube ich, alle nicht so witzig, wie sie als Bild rüberkommen. Aber die Vorstellung, dass man Wasser von einer Seite vom Zaun auf die andere schöpft, ist halt dämlich. Also man verhält sich halt oft dämlich, ohne nachzudenken. Und erst wenn man das so sieht, merkt man, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Wie bin ich auf diese bekloppte Idee gekommen? Das sind eigentlich so diese Bilder. Ich denke mal immer nur so, warum und wie krass oder du meine Güte, was machen die da? Ja, so geht das eigentlich von einem Bild zum anderen. Mein Lieblingsbild ist tatsächlich das, was ich auch ganz vorne ins Buch genommen habe, wo ein Feuerwehrzug, ein Löschzug einen Schlauch über Bahngleise gelegt hat und also quer über die Gleise rüber und dann zur Hilfe zum Drüberfahren so nette Schwellen an den Schlauch gelegt hat, weil der prall aufgefüllt ist und man kann da nicht mehr gut drüberfahren. Das ist für Autos auch ganz relevant, aber für einen Zug halt völlig fehl am Platz. Also der wird halt mit dem Schlauch Probleme haben, aber mit diesen Schwellen auch. Und dieses Nicht-zu-Ende-Denken, da kann ich mich wirklich sehr köstlich amüsieren. Jedes Mal aufs Neue und ich kann mir dieses Buch, ich habe es ja wirklich sehr, sehr oft mehr angeguckt, während wir das gemacht haben und ich finde es immer noch total lustig.
Ja, man kann das wirklich kaum glauben, was da passiert. Man fragt sich ja auch, ob da irgendwie ein tieferer philosophischer Kern eigentlich drin steckt, ob das wirklich nur diese vorübergehende Dummheit ist oder Selbstüberschätzung oder was denken Sie, was da sich noch alles drin verbirgt, was man da herauslesen kann über uns Menschen?
Ja, also ich habe mir ganz oft gedacht, dass man sich in vielen Situationen immer wieder selber finden kann. Dass einem das dann doch irgendwie vertraut ist, auch wenn die ganz krassen und auch im Handwerkerbereich jetzt wahrscheinlich nicht jedem von uns so geläufig sind, aber doch, dass es viele Alltagssituationen sind, in denen, wenn man mit einem Fotoapparat oder einem Smartphone begleitet würde und das aufgenommen würde, man dann im Nachhinein sehen würde, dass es halt auch überall Dämlichkeiten gibt, die einem so nicht auffallen. Also diese ganze Serie mit Menschen, die Fenster putzen im fünften Stock oder so und dann plötzlich draußen auf der Fensterbank stehen und von außen putzen, ganz selbstverständlich, weil die das wahrscheinlich schon 30 Jahre so machen.
Das dachte ich auch, dass da viel so Gewohnheit vielleicht auch dabei ist. Man sieht auch auf einem Bild einen Mann, der auf einer Vespa oder einem Motorroller unterwegs ist und der so einen riesigen Hund hinten drauf sitzen hat. Und der Hund umklammert ihn so, wie ein Mensch das vielleicht machen würde. Und die fahren da einfach mal so mit. Und da haben sie drunter geschrieben, verzweifelt versucht Bello seinem Herrchen mitzuteilen, dass es vergessen hat, seinen Helm anzuziehen. Also das ist wirklich köstlich. Aber vielleicht machen die das einfach schon immer so, die beiden.
Mit Sicherheit, das wird nicht das erste Mal sein. Also all diese Bilder, die im Straßenverkehr aufgenommen worden sind, davon gibt es wirklich viele, die sind ja im fließenden Verkehr aufgenommen. Das sind also auf jeden Fall keine gestellten Bilder. Das sind, also da fährt man plötzlich an jemand vorbei, der hinten seinen Hund auf dem Mofa hat. Oder man fährt an jemand vorbei, der drei Roller, also so Vespas auf dem Dach transportiert und dann noch ein Fahrrad quer drauf liegen hat. Oder einen Kühlschrank auf dem Dach transportiert und die einzige Sicherung dieses Kühlschranks ist einer, der auf dem Kofferraumdeckel steht und den Kühlschrank festhält. Und da gibt es kein Band, nichts, was da irgendwie sichert und auch keine Unterlage. Also abgesehen davon, dass das Dach des Autos völlig zerkratzt sein dürfte, kann man sich ja nicht vorstellen, dass der um eine Kurve kommt oder einen Bordstein hochfahren kann mit diesem Kühlschrank.
Es sind ja vorrangig Männer, muss man sagen, auf sehr, sehr vielen Bildern, aber nicht nur. Also Sie haben schon das Fensterputzen erwähnt, da sieht man doch erschütternd viel ältere Frauen, die da zum Fensterputzen beherzt auf so einen Außensims im obersten Stockwerk klettern. Das sind also keine geschlechtsspezifischen Torheiten, die Sie da gesammelt haben.
Ja, doch, also das ist wirklich sehr überwiegend, sind es Männer. Also ich habe tatsächlich geguckt, ob ich Frauen finde. Ich hätte auch noch mehr Frauen gern aufgenommen, um das ein bisschen auszugleichen. Aber man findet hauptsächlich Männer. Oder, was ich auch mir vorstellen könnte, dass es durchaus Frauen gibt, die sich aber dabei nicht fotografieren lassen. Weil Männer, glaube ich, auch teilweise diese Dummheiten oder wie ich würde es als Dummheiten bezeichnen, aber die finden das ganz oft auch cool, wie sie sich verhalten. Also das ist ja oder sehr pragmatisch, so eine gute Idee, so mit Leitern so eine gewagte Konstruktion zu bauen, um die Hauswand zu streichen oder im Treppenflur noch die Decke zu verputzen. Das finden die total gut.
Und man fängt ja auch stolz drauf auf die Idee. Man fängt ja auch sofort an, sich so Geschichten dazu auszumalen, was das wohl für Leute sind, die eben glauben, dass das so geht, nicht?
Absolut. Also ich finde, fast jedes Bild lädt so eine Geschichte ein, dass man sich überlegt, wie ist der da hingekommen? Also wie ist der auf die Idee gekommen? Was macht der da überhaupt und wieso? Und wie geht's weiter? Also es ist ja gar nicht gesagt, dass das schlecht ausgeht, sondern die meisten Fälle werden ja zum Glück gut ausgehen. Also in den meisten Fällen wird nichts passiert sein und hoffe ich.
Passen Sie denn jetzt seither noch mehr auf, wenn Sie im Haushalt irgendwas machen müssen? Oder was haben Sie gelernt durch die Arbeit?
Es ist mir auf jeden Fall bewusster. Es ist mir bewusster, dass mit Leitern und auch mit Hochklettern irgendwo, um irgendwas runterzuholen, das ist mir bewusster, dass das auch, wenn jetzt einer das fotografieren würde, das ziemlich dämlich aussehen könnte. Auch wenn ich natürlich meine, dass das ganz sicher ist und mir nichts passieren kann.
Buch war ja sehr erfolgreich, gleich die erste Auflage wegverkauft. Haben Sie da auch schon Reaktionen drauf bekommen von Leuten?
Ja, bis jetzt eigentlich nur positive, weil sich, glaube ich, ganz viele angesprochen fühlen und sich halt selber an sich auch erinnert fühlen. Aber man sich auch immer wieder amüsieren kann und vielleicht auch ein bisschen Schadenfreude mit drin hat, wie dumm oder wie töricht andere sein könnte. Man selber wäre ja nie so, natürlich nicht. Das gibt es von beiden Seiten so. Ja. Also bis jetzt eigentlich nur lustig, aber ich glaube, es werden auch nur die angesprochen, die das lustig finden.
Marisa Boots, vielen Dank für dieses Gespräch und für das sehr lustige Bilderbuch. Und das sehr lustige Bilderbuch Idiotensicher ist beim Kölner Dumont Verlag erschienen und es kostet 12 €.